Paulus beendet seinen Brief mit wenigen Worten. Am Ende des Kolosserbriefes richtet er Grüße von seinen Mitarbeitern aus an die Gemeinde und es wurden Leute aus der Gemeinde gegrüßt. Das liest er hier im Epheserbrief alles weg. Lesen wir kurz den Abschluss dieses Epheserbriefes. Ihr sollt aber auch etwas über mich erfahren, schreibt Paulus, damit ihr wisst, wie es mit mir steht. Tychikus, der geliebte Bruder und treue Sachwalter im Dienst des Herrn, wird euch alles erzählen. Ich schicke ihn eben deswegen zu euch, damit er euch von mir berichtet und euch Mut macht. Allen Brüdern und Schwestern wünsche ich den Frieden und die Liebe und das unerschütterliche Vertrauen, die von Gott, dem Vater, kommen und von Jesus Christus, dem Herrn. Die Gnade Gottes sei mit allen, die unseren Herrn Jesus lieben, und schenke ihnen unvergängliches Leben. Bevor wir uns diesen letzten Versen zuwenden, möchte ich nochmals am Schluss auf das wichtige Thema dieses Briefes hinweisen. Es wäre schade, wenn wir diesen Brief durchgegangen sind und am Schluss gar nicht mehr wissen, welches große Thema diesen Brief veranlasste und seine Aussagen bestimmte. Man könnte uns dann vorwerfen, dass wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. So wollen wir uns kurz wie mit einer Drohne über die Bäume erheben und damit den Wald erkennen, das Hauptthema des Briefes. Und dass wir uns schützen vor Fehlinterpretationen. Das ist übrigens ein Grundsatz der Bibelauslegung und des Bibelverständnisses. Es muss verstanden werden, in welchem Zusammenhang eine Aussage gemacht wird. Das ist elementar wichtig. Es muss verstanden werden, in welchem Zusammenhang etwas ausgesagt wird. Wir dürfen nicht wirklich willkürlich Textstücke aus dem Zusammenhang reißen. Da ein schöner Vers, dort ein schöner Vers. Das kann man nur, wenn man den Zusammenhang versteht. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass wir mit herausgerissenen Bibelversen genau das Gegenteil sagen, was eigentlich die ursprüngliche Aussage ist. Deshalb ist es immer wichtig, wenn wir einen Brief anschauen, dass wir immer das Hauptthema immer im Kopf haben, weil das ist wichtig für die Deutung, für die Zuordnung dessen, was da gesagt wird. Nun, die ersten Christen waren Juden oder Heiden, die zum Judentum gewechselt hatten. Und viele Christen verstanden von den ersten Christen den Missionsbefehl als Auftrag, den verstreuten Juden auf der ganzen Welt das Evangelium zu verkündigen. Das war ihre Vorstellung. Und Lukas schreibt, die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samaria hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen nach Phönizien und Zypern bis nach Antiochia, aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Das war gar nicht in ihrem Blickfeld, dass das Evangelium eigentlich für jeden Menschen gedacht ist. Sie dachten, das ist für das Volk Israel. Und jetzt müssen wir die zerstreuten Juden erreichen in der ganzen Welt und ihnen das Evangelium verkündigen. Nur wenige Christen hatten damals bereits verstanden, dass Jesus nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen gestorben war. Man kann das vielleicht etwas verstehen, wie dramatisch das eigentlich war, weil ein Jude damals nicht unter das Dach eines Heiden gehen durfte. Durfte nicht das Haus eines Heiden betreten. Da war man separiert. Aber Einige hatten bereits verstanden, dass das Evangelium für alle Menschen ist, unabhängig ihrer Nationalität, es auch verkündigt werden musste. Wie Judenchristen und Heidenchristen zueinander standen, beschäftigte die erste Gemeinde enorm. Das war eines der größten Streitthemen unter den ersten Christen. Die jüdischen Christen wollten den Heiden vorschreiben, was sie noch tun müssten, denn der Messias kommt ja von ihnen, also haben sie die Deutungshoheit. Und sie wollten ihnen sagen, was ein Heide noch zu tun hat, um gerettet zu werden. Einige forderten, dass die Heidenchristen sich beschneiden lassen müssten. Ansonsten sie nicht gerettet werden können. Also Jesus allein genügte nicht, Jesus und die Beschneidung sei für die Rettung notwendig. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand. Und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Also haben wir auch gestritten. Wir tun immer so, dass wir als Christen nicht streiten dürfen. Natürlich, wir dürfen streiten, nur über die richtigen Sachen, wenn wir dann noch eine Lösung finden. Aber manchmal muss man ein bisschen sich auseinandersetzen. Schließlich wurde Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und Ältesten der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. Es musste geklärt werden, was da los ist. Im Verlauf dieses Treffens in Jerusalem stimmten die Apostel der Sicht des Paulus zu. Das könnt ihr alles nachlesen, Apostelgeschichte 15. Doch das Thema Judenchristen und Heidenchristen beschäftigte die Christen weiterhin. Und das Thema, und das ist das Thema, das im Epheserbrief behandelt wird. Paulus erklärt, dass wir einzig und allein durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Er betont die Einzigartigkeit und Allmacht von Jesus. Er zeigt, welchen Reichtum wir in Jesus haben. In Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Jesus ist und bleibt das Zentrum des christlichen Glaubens und der Grund und der einzige Grund für unsere Rettung. Jesus allein genügt vollkommen. Es braucht keine zusätzlichen Handlungen und schon gar nicht eine Beschneidung. Auch die Einhaltung irgendeines jüdischen Gesetzes, das vielleicht früher von größter Wichtigkeit war, und das müssen wir verstehen, das war gar nicht so einfach für die Juden. So die Gesetzestreuen, die haben vieles eingehalten und plötzlich soll das alles nichts mehr gelten. Das ist, wenn ich euch sagen würde, ihr habt euch daran gewöhnt, dass wir in der Bibel lesen und beten und sagen, vergesst das. Ist alles nicht mehr nötig. Dann sagt ihr, hey, hast du eine Schraube locker? Das ist doch wichtig. Und so war das gar nicht so einfach, aber mag ein jüdisches Gesetz, das früher noch von großer Wichtigkeit und Bedeutung war, muss ab jetzt mit Christus nicht mehr berücksichtigt werden. In der ersten Predigtreihe mit dem Titel Gottes großartiger Plan für die Menschen machten wir uns Gedanken, wen Paulus eigentlich meint, wenn er hier sagt, wenn in diesem Vers, was meint er mit diesem Wir? In Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wenn wir das lesen als Christen, dann gehen wir wie unreflektiert davon aus, dass Paulus uns hier mit einschließt in dieses Wir. Wir Christen, wir alle. Aber meinte Paulus alle Christen, Juden und Heiden? Oder meinte er die Juden, die Christen geworden waren? Israel ist das erwählte Volk Gottes und das war Paulus sicher sehr bewusst. Nun, um es kurz zu machen, ihr könnt ja die Predigt am Anfang hören, da habe ich es ausführlich erklärt. Ich bin der Meinung, dass Paulus tatsächlich zuerst davon spricht, was für das erwählte Volk Gottes gilt, für die Juden, die Christen geworden sind. Wir Juden Wir, das erwählte Volk Gottes, wir, die Christus angenommen haben als Juden, wir haben die Erlösung durch das Blut und die Vergebung und wir haben diese Rettung, diesen Reichtum der Gnade. Doch dann, und das begeistert mich wirklich, macht er in eindrücklicher Weise klar, dass das, was für die bekehrten Juden gilt, auch genauso für die Heiden gilt, die Christen geworden sind. Denn einige Verse weiter wechselt er von wir, und das zeigt, dass Paulus von wir Juden spricht, zu einem ihr Heiden. Das finde ich unglaublich spannend. In Jesus seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißt ist. Also auch ihr, genauso wie die Juden, so seid auch ihr Heiden, habt genau dasselbe bekommen. Es gibt keinen Unterschied. Das ist doch wunderbar. Dieser Aufbau, diese Argumentation, ich bin immer wieder fasziniert, wie großartig das Wort Gottes ist, wenn man mal genau hinschaut. Das zeigt uns, wo die Kernbotschaft des Epheserbriefes liegt. Zwischen Judenchristen und Heidenchristen gibt es keinen einzigen Unterschied. In Jesus sind ursprüngliche Unterschiede aufgehoben. Alle sind gleichgestellt, Juden und Heiden. Paulus meint, denn Jesus ist unser Friede, der aus beiden, Juden und Heiden, eins gemacht hat. Und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm, also durch sein Leben, durch sein Opfer am Kreuz. Paulus bietet seine ganze Überzeugungskraft auf, um zu erklären, dass es bei den Christen keine Zweiklassengesellschaft gibt. Ist nicht möglich. Es gibt nicht zwei Erlösungswege, einer für die Juden und einer für die Heiden. Es gibt nur einen Weg, es gibt nur eine Klasse, es gibt nicht eine Erkenntnis, die einen haben und die anderen nicht haben dürfen. Diese Argumentation findet den Höhepunkt in der Ermahnung: Seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Blut des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung, eure Berufung. Es gibt nur eine Hoffnung der Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Das ist wie die Krönung seiner ganzen Argumentation. Wir sind durch den Glauben an Jesus alle miteinander verbunden und es gelten für alle dieselben Regeln und es werden alle an denselben Erde teilhaben. Es gibt keinen speziellen Weg in den Himmel, für die Juden und keinen speziellen Weg für die Heiden. Der Weg ist für alle derselbe Jesus. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und zum Vater kommt man nur durch mich. Dieser Weg führt für alle zu demselben Ziel, Gott, dem Vater im Himmel. Das ist das Hauptthema des Epheserbriefes. Und wer das verstanden hat, der wird den Epheserbrief mit großem Gewinn lesen. Darauf wollte ich euch jetzt einfach noch hinweisen. Das ist sozusagen der Wald, den wir im Blick behalten sollten, wenn wir einzelne Bäume genauer anschauen. Wenden wir uns jetzt den letzten Worten dieses Briefes zu. Paulus ließ seine Briefe meist durch seine Mitarbeiter überbringen. Er wollte sicher sein, dass die Briefe in die richtigen Hände kamen. Aber das war nicht der einzige Grund. Wie wir sehen, denn er sagt, ihr sollt auch etwas über mich erfahren, damit ihr wisst, wie es um mich steht. Tychikus, der geliebte Bruder und treue Sachwalter im Dienst des Herrn, wird euch alles erzählen. Ich schicke ihn eben deshalb zu euch, damit er euch von mir berichtet und euch Mut macht. Paulus ließ durch Tychikus einer seiner engsten Vertrauten den Brief überbringen. Er soll bei dieser Gelegenheit berichten, wie es Paulus in der Gefangenschaft geht. Es ist beeindruckend, finde ich, wie fürsorglich Paulus mit der Gemeinde war. Er ließ einen seiner liebsten vertrauten Mitarbeiter weggehen, weil ihm die Gemeinde so am Herzen lag. Er verzichtete auf die Gemeinschaft und Fürsorge seiner engsten Vertrauten, weil ihm das Ergehen der Gemeinde so wichtig war. Und wenn Tychikus nach Ephesus reiste, dann war er nicht in 3 Tagen wieder zurück. Das ging Wochen. Man muss sich mal vorstellen, er sitzt im Gefängnis und er schickt die weg, die ihm am nächsten stehen. Was für eine Liebe zu diesen Gemeinden. Er verzichtet auf Gemeinschaft. Tychikus soll aber nicht nur berichten, wie es dem Paulus ging, er soll die Christen ermutigen. Ich bin sicher, dieser Teil der Aufgabe war für Paulus eigentlich der wichtigere. Ich schicke ihn deshalb zu euch, damit er euch von mir berichtet und euch Mut macht. Mut machen oder ermutigen beinhalten im ursprünglichen Wort 2 Aspekte, nämlich ermahnen und ermutigen. Und deshalb findet ihr, wenn ihr in Bibelübersetzungen lest, findet ihr oft ermutigen oder ermahnen. Dasselbe Wort, man übersetzt dasselbe Wort so und so, weil das Wort hat beide Aspekte, beinhaltet beide Aspekte, Ermahnung und Ermutigung. Und sicher konnte Tychikus zu dem, was Paulus im Brief geschrieben hatte, weitere Erklärungen geben, damit die Christen alles richtig verstanden. Er konnte Zweifel auffangen, wenn Christen dadurch verunsichert wurden, dass der große Apostel Paulus, der Vermittler der Botschaft des Evangeliums, im Gefängnis sitzt. Es war ja nicht sehr beeindruckend und vertrauenserweckend, wenn der wichtigste Leiter dieser neuen Bewegung im Gefängnis saß. Stellt euch das mal vor. Was sollen dann die Christen sagen? Sie vertrauten einem Gott, von dem sie überzeugt waren, dass er die Welt erschaffen hat und ihm alle Macht im Himmel und auf der Erde zur Verfügung steht, aber einen wichtigen Leiter dieser Bewegung im Gefängnis sitzen lässt. Wo ist dann die Macht und die Kraft? Das war wirklich nicht einfach. Das war frustrierend. Wer kann die Christen da noch ernst nehmen, wenn der bedeutendste Leiter im Gefängnis sitzt? Und schließlich war es auch damals so, dass Leute im Gefängnis saßen, die sich etwas zu Schulden kommen ließen. Da hat man nicht einfach jeder von der Straße ins Gefängnis geworfen, sondern da hat man etwas gemacht. Ob das gerechtfertigt war, dass er ins Gefängnis kam, das ist ein anderes Thema. Sicher war es nicht gerechtfertigt, aber er saß immerhin drin. Das wissen ja die anderen Leute nicht, ob gerechtfertigt oder nicht. Es wäre doch beeindruckender und überzeugender gewesen, wenn Paulus als ein bedeutender Leiter in ihrer neuen Bewegung auch als persönlicher Berater des Kaisers in Rom tätig gewesen wäre. So hätten sie die anderen Leute beeindrucken können. Seht, unser Leiter, das ist ein Freund des Kaisers. Wisst ihr, was für wichtige Leute wir sind? Unser Leiter, ein Freund des Kaisers. Aber eben, Paulus saß im Gefängnis und man wusste nicht, ob er dort wieder rauskommen wird. Das war für die Christen keine einfache Situation. Und es hätte dazu führen können, dass sie das Evangelium in Frage stellen. Sogar seinen engsten Mitarbeiter Timotheus ermutigte Paulus, indem er sagt: Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Schäme dich nicht, auch nicht für das Evangelium, wenn ich als der, der das Evangelium verkündigt, gefangen bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Schäme dich nicht für mich. Das sehen wir, wie groß die Gefahr war, dass die Christen sich frustriert waren oder sich fragen konnten, was ist denn mit dem Evangelium los, was ist mit dem Gott los, wenn unsere Leiter im Gefängnis sitzen. Tychikus ermutigte die Christen, dass es sich trotz allen Widerwärtigkeiten lohnt, Jesus treu zu bleiben. Und wie ist das mit uns? Sind wir bereit, Jesus treu zu bleiben, auch wenn wir keine beeindruckenden Leiter vorweisen können? Stehen wir zur Botschaft des Evangeliums, auch wenn die Leiter beleidigt und gedemütigt werden? Wenn man sie lächerlich macht? Oder ist es uns peinlich, dass wir eigentlich auch zu diesen Christen gehören und sagen, ja, ja, das ist schon ein querer Vogel. Ja, schon ein komischer Typ. Oder stellen wir uns dazu? Sagen, ja, dazu gehören wir auch. Auch wenn ihr darüber lacht. Aber wir sind überzeugt von dieser Botschaft. Oder ein ganz anderer Punkt, wenn wir krank sind, wenn unser Leben nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, geben wir dann auf. Sagen, ja, was ist mit dem Gott los? Ihm ist alle Macht gegeben und bei mir funktioniert nichts. Oder bleiben wir dran? Bestimmt berichtete Tychikus später dem Paulus, was er bei den Christen erlebte und denen er den Brief überbrachte und wie es ihnen geht und ob sie fest entschlossen sein, Jesus treu zu bleiben. Und das war Paulus das absolut Wichtigste, dass Christen Jesus treu bleiben. Darum hat er gekämpft, darum hat er seine Freunde geschickt, darum hat er Briefe geschrieben. Er wollte, dass die Gemeinde trotz allem Widerstand, den sie erlebt, dass sie Jesus treu bleiben, weil er wusste, es lohnt sich. Ganz zum Schluss wünschte er den Geschwistern in Christus Gottes Segen. Allen Brüdern und Schwestern wünsche ich den Frieden und die Liebe und das unerschütterliche Vertrauen, die von Gott, dem Vater, kommen und von Jesus Christus, dem Herrn. Friede, Liebe und unerschütterliches Vertrauen in Gott, das wünscht Paulus ihnen, denn er weiß, dass das letztlich Geschenke Gottes sind. Es ist ein Wunsch, es ist nicht ein Befehl. Ihr müsst jetzt diese unerschütterliche Liebe haben, diesen Frieden. Sondern es ist ein Wunsch, es ist ein Segenswunsch. Denn er weiß, dass das letztlich Geschenke Gottes sind. Es sind göttliche Gaben. Und Paulus dachte bestimmt an den Frieden, den wir durch Jesus Christus mit Gott haben. Wenn die Bibel von Frieden spricht, dann spricht sie meistens nicht von irgendeinem Frieden, sondern dass wir mit Gott versöhnt sind und Frieden haben. Und so eröffnete Paulus ja auch seinen Brief an die Epheser. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Friede von wem? Von Gott. Unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Dass ihr mit Gott im Frieden seid. Die Liebe ist genauso ein Geschenk Gottes, nämlich die Gewissheit, dass Gott uns liebt, wie Paulus den Christen in Rom schreibt. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Spezielle Übersetzung, aber sie bringt eigentlich auch den Aspekt auf den Punkt, um was es hier geht im Römer 5,5. Paulus war klar, wenn wir in Frieden mit Gott leben und wenn wir uns der Liebe Gottes zu uns gewiss sind, dann werden wir ihm gerne vertrauen und das wird auf unser Verhalten gegenüber Menschen und insbesondere gegenüber anderen Christen positive Auswirkungen haben. Und zum Schluss erinnert Paulus mit dem letzten Segenswunsch die Leser an das Wichtigste. Die Gnade Gottes sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben und schenke ihnen unvergängliches Leben. Die Gnade Gottes hat in Jesus Christus seinen höchsten Ausdruck gefunden. Denn Titus schreibt, in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Die Gnade ist sichtbar, greifbar geworden. In Jesus. Gnade Gottes ist, ganz vereinfacht gesagt, Jesus Christus. Das Gnadengeschenk Gottes schlechthin ist sein Sohn. Und diese Gnade Gottes ist das höchste Gut, das ein Mensch je bekommen kann. Denn die Rettung ist das unvergängliche Leben. Die Frage ist, ob du dieses unvergängliche Leben hast. Denn Paulus rief denen, die dieses Leben bereits hatten, in Erinnerung, welchen großen Reichtum sie in Christus bekommen haben. Sie sollen es ja nicht vergessen, dass es um Unvergängliches geht, um Ewiges. Um das, was wir gehört haben in diesem Vortragslied, um diesen großartigen Tag, wo sich der Himmel öffnet. Hast du dieses unvergängliche Leben bekommen? Petrus gibt seiner Begeisterung darüber folgenden Ausdruck. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält, als einen Besitz, der niemals, niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Das ist nicht großartig, das muss man vorstellen. Niemals vergeht, verdirbt oder aufgezehrt wird. Hast du dieses unvergängliche Leben? Die Hoffnung, einmal in den Besitz dieser unvergänglichen Werte zu kommen. Das ist das, was zählt im Leben. Alles andere zählt nicht mehr. Alles ist vergänglich. Alles werden wir mal zurücklassen müssen. Alles wird sich zersetzen. Unsere schönen Häuser, unsere schönen Autos, unsere Stereoanlagen, unsere Smartphones. Alles vergeht. Unser Bankkonto. Wenn es nicht schon vorher zerfressen wird, vergeht es für uns, wenn wir sterben. Alles ist vergänglich. Aber hier gibt uns Gott einen Wert in unser Leben, der nie, nie, nie vergeht. Nie verdirbt und nie aufgezehrt wird. Hast du dieses unvergängliche Leben? Die Hoffnung, einmal den Besitz dieser unvergänglichen Werte zu bekommen. Zum Schluss möchte ich euch noch eine Bitte des Paulus für die Epheser in Erinnerung rufen, die zeigt, was er im Leben eines Christen für absolut wichtig hält. Für was er betet, wenn er für Christen betet. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer, immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Das wünsche ich uns allen, dass wir diesen Reichtum erkennen, dass wir uns nicht schämen über das, was Gott uns schenken will, weil man jetzt noch nicht so viel sieht, sondern dass wir uns freuen auf diese neue Welt, diese unvergängliche Welt. Und wenn ich jetzt einen Wunsch äußern könnte, dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass unser Team das Vortragslied nochmal vorträgt. Wenn ihr einverstanden seid, das Team und die Gemeinde. Und ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein großartiges Wort, das uns Orientierung gibt, das uns hilft, dass wir unser Leben verstehen können und begreifen können, um was es eigentlich geht, was für ein Sinn und Ziel unser Leben hat, denn wir brauchen das. Wir müssen irgendwo wissen, weshalb wir überhaupt da sind, und du offenbarst uns das. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, den du in diese Welt gesandt hast und der für uns die Schuld bezahlt hat, die wir bezahlen müssten. Und wir so mit dir Frieden haben und wir uns freuen können auf dieses unvergängliche Erbe, das du für uns bereithältst. Schenke, dass wir nicht aufgeben, wenn unser Leben nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben oder wie wir es uns wünschen. Lass uns immer das vor Augen halten, was du für uns bereithältst. Und wir freuen uns auf diesen Tag. Amen.